In der vergangenen Woche ging es mal wieder durch die Nachrichten. Wir müssen unseren Katastrophenschutz ausbauen. Wir müssen uns vorbereiten auf Ereignisse, die unsere Kräfte übersteigen und uns darum dann überwältigen würden. Das ist ja genau das Wesen einer Katastrophe, dass sie überraschend kommt und auf unvorbereitete Leute trifft. Das macht sie so gefährlich und darum werden wir von Katastrophen so erschüttert. Wie ist das bei euch? Hört ihr richtig zu bei diesen Appellen zum Katastrophenschutz? In den Meldungen der vergangenen Woche ging es vor allem darum, was der Staat oder was die Kommunen machen müssen. Also sichere Räume identifizieren oder schaffen, in die man sich retten kann im Katastrophenfall. Aber unsere persönliche Vorbereitung ist auch wichtig. Also zum Beispiel Lebensmittel in Reserve haben und Wasser vor allen Dingen. Energie haben in Form von Batterien oder Kerzen oder Powerbanks und so weiter. Ich muss zugeben, wenn ich solche Meldungen höre, dann denke ich immer, ja, eigentlich müsste ich mal dies oder jenes tun. Aber so ganz doll sieht es bei mir nicht aus mit meiner Katastrophenvorbereitung. Und ehrlich gesagt, ich will mich auch gar nicht ständig mit Katastrophenmeldungen beschäftigen, will nicht ständig im Katastrophenmodus leben und das Schlimmste befürchten. Dabei weiß ich, Katastrophen gehören zum Leben dazu. Sie kommen, wenn man am wenigsten damit rechnet. Und das gilt vielleicht gerade auch im christlichen Leben. Zwei christliche Feste, die wir jedes Jahr feiern, sind eigentlich Erinnerungen an Katastrophen. Jedenfalls waren die Ereignisse, die dahinter standen, Glaubenskatastrophen für die Jünger von Jesus. Das sind gerade die beiden Feste, bei denen wir nicht sagen, wie wir es bei Weihnachten oder Ostern oder Pfingsten sagen, fröhliche Weihnachten, fröhliche Ostern, fröhliche Pfingsten. Das ist Karfreitag, eine Katastrophe. Die großen Hoffnungen, die fröhlichen Erwartungen der Jesusjünger, die endeten in dem Drama am Kreuz. Eine Welt ist da für die Freunde von Jesus zusammengebrochen. Für uns liegen Karfreitag und Ostern ganz nah beieinander, sodass wir den Schock der Jünger gar nicht mehr so nachempfinden können. Aber es lohnt sich, wenn wir uns das bewusst machen, ohne Ostern wäre Karfreitag eine einzige Katastrophe. Und das Gleiche gilt für das Himmelfahrtsfest. Himmelfahrt war kein Fest für die Jünger. Himmelfahrt war für sie eigentlich schon wieder eine Katastrophe. Das große Glück über die Auferstehung, die große Freude über das neue Leben, die sind urplötzlich in den Wolken verschwunden. Und der neu gewonnene Glaube, der droht sich in Luft aufzulösen. Ihr Männer von Galiläa, was seht ihr da, was steht ihr da und seht zum Himmel? So spricht ein Engel die Jünger dann an. Und genau so sieht ihr Glaube aus. Sie starren zum Himmel und sie fragen sich, wo ist jetzt Jesus? Wo ist jetzt der, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben? Für Himmelfahrt gilt genau dasselbe wie für Karfreitag. Ohne Pfingsten ist Himmelfahrt eine einzige Katastrophe. Ohne das Pfingstfest ist der Glaube eine hoffnungslose Angelegenheit. Ohne Pfingsten müssten wir uns immer noch fragen, wo ist Jesus? Ich finde, wir dürfen den Schock von Karfreitag nicht immer gleich mit Osterfarben übermalen. Und ich finde auch, wir sollten den Schmerz von Himmelfahrt, wo die Luft für den Glauben mit einmal so entsetzlich dünn wird, wir sollten das nicht gleich mit pfingstlichen Feuerflammen und Sturmgebrause wegfegen. Denn in Wirklichkeit kennen wir diesen Schmerz selber auch. In Wirklichkeit fragen wir selber manches Mal, wo ist eigentlich Jesus? Vielleicht hast du in deiner Kindheit und Jugend einen fröhlichen und beherzten Glauben gehabt, der dir ganz selbstverständlich war. Aber dann hat dieser Glaube das irgendwie nicht ins Erwachsenenleben geschafft. Und er ist dünn und dürftig geworden. Wo ist Jesus eigentlich geblieben? Oder vielleicht hast du eine lange Strecke erlebt, in der du in guter Verbindung zu Jesus gelebt hast, wo der Glaube dich getragen hat und dir Zuversicht gegeben hat. Aber dann ist aus heiterem Himmel plötzlich etwas anders geworden. Da ist vielleicht diese schlimme Diagnose gekommen. Oder da ist diese plötzliche Entlassung gekommen. Oder da hat sich im Familiengefüge mit einmal etwas verändert und das hat dir den Boden unter den Füßen weggezogen. Wo ist eigentlich Jesus? Oder vielleicht betest du schon lange für einen Menschen und hast gedacht, dein Gebet wird doch etwas bewirken. Aber es tut sich gar nichts. Und so langsam lösen deine Hoffnungen sich in Luft auf. Wo ist dieser Jesus? Eigentlich habe ich jeden Abend dieses Himmelfahrtsgefühl, wenn ich vor dem Schlafen um Frieden bete, um Frieden für die Menschen in der Ukraine oder um Frieden für die Menschen im Sudan, um Frieden für die Menschen im Nahen Osten, im Iran, in Israel, in Libanon und den anderen Staaten, die im Nahen Osten sind. Jeden Tag bete ich dafür. Was passiert eigentlich? Was bewirkt das eigentlich? Wo ist eigentlich Jesus, der Friedefürst? Ohne Pfingsten wäre Himmelfahrt eine Katastrophe. Dann wäre Jesus nämlich einfach weg. Der Glaube wäre ein Hirngespinst und jedes Gebet wäre umsonst. Seltsamerweise bedeutet das Wort Katastrophe wörtlich Wende oder Umkehr. Damit meinen wir immer eine plötzliche Wende zum Schlechten, da wo aus Gut böse wird. Eine Umkehr der guten Verhältnisse, wo sich alles auf den Kopf dreht. Aber eine Wende kann auch in die andere Richtung gehen. Und genau das erleben die ersten Christen an Pfingsten und an Ostern auch. Ihre Katastrophen werden umgewendet in ungeahnte Bahnen. Auch auf diese Wende sind die Jünger gar nicht vorbereitet. Sie trifft sie völlig überraschend. Und am überraschendsten ist jedes Mal, was ich bis jetzt für eine Katastrophe gehalten habe, das war in Wirklichkeit schon der Anfang der Wende zum Guten. Jesus hat dafür einmal einen Vergleich gebraucht und gesagt, das sind schon die Wehen. Die Wehen tun weh, darum heißen sie so. Aber sie führen zur Geburt. Sie bringen das neue Leben ans Licht. Und genau darum geht es auch am Pfingsten. Aus dem Pfingstbericht, den wir gerade gehört haben, sticht für mich ein Satz besonders hervor. Und das ist der Satz, den die Leute sagen, was will das werden? Was wird jetzt eigentlich? Das sind die Menschen in Jerusalem, die zu Zeugen dieser seltsamen Wende geworden sind. Man muss sich das vielleicht einmal aus ihrer Perspektive vorstellen. Da stürmt mit einem Mal eine Gruppe von Menschen aus einem Haus, das vorher tagelang verbarrikadiert war. Und diese Leute sind nun wirklich buchstäblich völlig aus dem Häuschen. Die geben ihrer Freude lautstark Ausdruck. Und obwohl Jerusalem gerade überlaufen ist von Pilgern aus aller Herren Länder und Sprachen, kann doch jeder verstehen, wovon hier die Rede ist. Sie fühlen sich alle angesprochen in ihrer eigenen Sprache. Und verstehen immerhin so viel, dass hier Gott gelobt wird für seine großen Taten. Und trotzdem wirkt das auf alle Beobachter wie ein Rausch. Ist da vielleicht Alkohol im Spiel? Beobachter aus unserer Zeit würden wahrscheinlich fragen, sind diese Leute in einer psychischen Ausnahmesituation? Was will das werden? Worauf läuft das hinaus? Was ist das für ein Geist, der sich hier Raum verschafft? Mir fällt auf, der Wechsel von Himmelfahrt zu Pfingsten ist durch die Phänomene von Feuerzungen und Zungenrede nicht zu erklären. Das gewaltige Windesbrausen ist keine Glaubenswende. Ein Rausch lässt sich eben immer auch anders erklären als durch Gottes Geist. Und Glaubenskrisen durch berauschende Erfahrungen zu vertreiben, ist keine gute Idee. Darum folgt auf den phänomenalen Aufbruch der Jünger die ganz nüchterne Predigt durch Petrus. Und der macht gleich zu Anfang klar, um Rausch geht es hier nicht. Jetzt müsste ich euch eigentlich an dieser Stelle als Predigttext die ganze Predigt von Petrus vorlesen, die ist aber ein bisschen lang. Darum will ich mich auf zwei Schwerpunkte konzentrieren und die einfach erzählen. Der erste Schwerpunkt, die Pfingstbotschaft beginnt mit dem, was schon geworden ist. Die Frage ist ja, was will das werden? Die Pfingstbotschaft von Petrus beginnt mit dem, was schon geworden ist. Petrus knüpft mit seiner Predigt am Glauben seines Volkes an. Er erinnert sie an die Botschaft der Propheten, und zwar besonders an die Botschaft des Propheten Joel. Pfingsten ist also fest verbunden mit dem Wurzelboden des jüdischen Volkes, dem jüdischen Glauben. Das ist schon geworden. Auch das Pfingstfest selber ist den Menschen in Jerusalem gar nicht neu. Sie feiern es schon seit langem. Bei ihnen heißt es Shavuot und das bedeutet das Wochenfest, 50 Tage nach Passa. Shavuot ist eigentlich ein Erntefest, an dem fröhlich die großen Taten Gottes gefeiert werden. Vor allem aber wird an die größte Tat Gottes gedacht, an den Bundesschluss vom Sinai. Als Gott sich damals in der Wüste mit seinem Volk verbunden hat, da ist seine Nähe durch ganz ähnliche Zeichen deutlich geworden. Auch dort ist Gott im Feuer herabgefahren, Rauch und Donnerbrausen haben den Berg Sinai eingehüllt. Und jetzt, zu Pfingsten, kommt Gott erneut den Menschen nahe. Mit Brausen wird das Haus erfüllt, Feuerflammen zeigen an, Gott ist gegenwärtig, sein Geist erfüllt die Jünger. Gott nimmt neu auf, was schon geworden ist, nämlich seinen Bund. Gott ist nicht fern, weit weg im Himmel, er ist ganz nah. Und dann erinnert Petrus besonders an den Propheten Joel. Der hatte in Gottes Namen verheißen, dass Gottes Geist schließlich alle Menschen ergreifen und erfüllen wird. Ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, so sagt Joel das. Also ohne Unterschied kommt Gott allen Menschen nahe. Männern, Frauen, Alten, Jungen, Knechten, Mägden. Es gibt überhaupt keine Altersunterschiede, Geschlechtergrenzen mehr und auch der soziale Status, der ist kein Hindernis mehr. Petrus sagt, das ist alles schon geworden. Gott hat sich nicht zurückgezogen. Er kommt zu euch. Was ihr hier seht und erlebt, das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Gottes Geist ist nicht beschränkt auf besondere Menschen, die vielleicht besonders stark glauben und stark beten können. Zu allen Menschen macht Gott sich auf, in allen will er wirken. Petrus erinnert dann auch an besondere Erscheinungen, von denen der Prophet Joel gesprochen hat, nämlich von erschreckenden Himmelserscheinungen, von beängstigenden Zeichen auf der Erde, von Verderben und Zerstörung. Alles Vorzeichen für den großen Tag der Offenbarung Gottes. Alle diese Vorzeichen sind uns überhaupt nicht unbekannt. Sie geistern als Katastrophenmeldungen durch unsere Nachrichten. Und sie zeigen uns, wie zerbrechlich und wie vergänglich unsere Welt ist. Aber das ist nicht der Zielpunkt von Petrus' Predigt, die Zerbrechlichkeit der Welt. Sein Ziel ist ein anderes. Und das ist der zweite Gedanke. Die Pfingstbotschaft, die zielt auf das Evangelium. Noch einmal ein Zitat aus dem Propheten Joel. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Jetzt redet Petrus von dem, was werden will und was werden soll. Worauf läuft das ganze Pfingstereignis hinaus? Es läuft auf das Evangelium hinaus, auf die frohe Botschaft von Gottes Nähe durch Jesus. Von Jesus predigt Petrus jetzt. Es geht beim Pfingstfest nicht um Erscheinungen dieser oder jener Art. Es geht nicht um das Rauschen und das Feuer. Es geht nicht einmal um das Sprachenwunder. Es geht um die Rettung durch Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Rettung, die allen Menschen angeboten wird. Es geht um die Wende von der Katastrophe hin zum neuen Leben. Es geht darum, dass Jesus sein Leben für uns eingesetzt hat, bis in den Tod. und dass er den Tod und alles Tödliche besiegt hat. Es geht darum, dass Jesus jetzt eben nicht sich in den Himmel zurückgezogen hat, sondern dass Gottes Herz himmelweit für alle Menschen offen ist. Darauf läuft alles hinaus. Wer sich Jesus Christus anvertraut, der ist gerettet. Was will das werden, fragen die Menschen in Jerusalem und sind damit ja gar nicht weit weg von der Frage, die vorher die Jünger gehabt haben. Wo ist jetzt eigentlich Jesus? Die Antwort ist, du wirst in der Katastrophe nicht stecken bleiben. Gott ist dir zugewandt. Er wird auch deine Fragen und deine Ängste zum Guten wenden. Dein Gebet verliert sich nicht in den Wolken. Im Heiligen Geist ist Gott selbst dir ganz nahe. Manchmal zeigt sich uns das, dass Gottes Geist uns nahe ist, in einem großen Durchbruch. Manche von uns haben das so erlebt. Eine spektakuläre Wende. Oft zeigt sich uns der Heilige Geist aber auch als der Trost, den wir brauchen, wenn noch kein Durchbruch zu sehen ist. Das Wichtigste ist aber, Gottes Geist verbindet uns immer mit Jesus Christus. Das ist unsere Rettung und das will werden, auch für uns selbst. Amen. Amen.